Guten Tag, meine Damen und Herren und liebe Geschwister. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu dem heutigen Pfingstfest. Pfingsten ist ja nun das Fest, woran wir denken, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, denn es war ja der Heilige Geist, der damals der Kirche gegeben wurde am Pfingsttag. Nun, Christus hat einmal etwas sehr Interessantes gesagt zu den Juden seiner Zeit, aber er hätte auch die Heiden seiner Zeit ansprechen können. Darum geht es jetzt nicht. Und zwar lesen wir dies in Johannes Kapitel 5 und in Vers 42. Da gab es Diskussionen natürlich wieder zwischen Christus und einigen, die ihm nicht folgen wollten. Und da sagte er in Vers 42, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Nun, er wusste natürlich genau, dass sie nicht Gottes Liebe in sich hatten, weil sie hatten ja auch den Heiligen Geist nicht erhalten. Der Heilige Geist ist es, der uns die Liebe Gottes schenkt. Und das ist wichtig zu begreifen, denn in Römer Kapitel 5 und in Vers 5 wird dies deutlich gesagt. Es geht hier nicht um die Liebe zu Gott, die ist natürlich mit eingeschlossen. Es geht um die Liebe Gottes. Christus sagte ja, ich weiß, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und in Römer Kapitel 5 und in Vers 5 lesen wir, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Als damals die Jünger, die Apostel, die Geschwister den Heiligen Geist erhielten, am Tage des Pfingstfestes, hatten sie damit auch die Liebe Gottes in ihre Herzen bekommen. Und wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann haben wir in uns die Liebe Gottes. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann haben wir auch die Liebe Gottes nicht in uns. In Galater Kapitel 5 wird die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben, die Charakteristika, die alle Teil der Frucht des Heiligen Geistes sind. Aber schauen wir uns an, womit hier begonnen wird. Galater 5 und Vers 22. Da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und dann natürlich werden weitere Charakteristika, Qualifikationen und so weiter beschrieben. Die Liebe wird als erstes genannt. Warum? Weil die Liebe Gottes das Wichtigste ist in uns, was uns durch den Heiligen Geist gegeben wird. 1. Korinther Kapitel 13. 1. Korinther Kapitel 13 und Vers 13. Da wird uns gesagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich meine, Paulus ging hier in diesem Kapitel durch verschiedene Situationen und er beschreibt auch die Liebe, von der er hier spricht. Aber das Wichtige ist, was er jetzt sagt. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Größer noch als Glaube und Hoffnung. Größer noch als alles andere. Die Liebe ist das wichtigste Merkmal, das deutlich wird, deutlich werden muss, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Und so lesen wir in 2. Timotheus, Kapitel 1 und in Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Natürlich gehen die Kraft, die Macht Gottes, Liebe und die anderen Charakteristika Hand in Hand. Das ist klar. Aber es geht mir heute um das wichtigste Merkmal. Und das ist die Liebe. Denn selbst wenn wir, wie Paulus ja gesagt hat im 1. Korintherbrief, selbst wenn wir die Kraft hätten, Berge zu versetzen, zum Beispiel, hätten aber die Liebe nicht, ja was würde uns das nützen? Er spricht auch vom Glauben in der Beziehung, aber ich habe das jetzt mal auf die Kraft angewandt. Und so lesen wir immer und immer wieder, dass die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi in uns ist, wenn wir den Heiligen Geist haben, in uns sein muss. Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3 und lesen wir angefangen in Vers 14. Und nebenbei, ich lese heute von der revidierten Lutherbibel 2017, es sei denn, ich sage etwas anderes hierzu, wie ich es jetzt gleich tun werde. Denn in Epheser 3 und Vers 14, Epheser 3 angefangen in Vers 14, da wird es hier wie folgt übersetzt, nicht gut übersetzt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, Vers 15, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Das ist keine gute Übersetzung. In der Anmerkung hier heißt es, dass Luther ursprünglich übersetzte, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Das ist schon ein bisschen besser. Aber die beste Übersetzung ist eigentlich die. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, nachdem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Schauen Sie, Gott ist eine Familie. Gott besteht aus dem Vater und dem Sohn, hat immer schon aus dem Vater und dem Sohn bestanden. Aber Gott ist dabei, die Familie zu vermehren, durch sie, durch mich, wenn wir gezeugte Mitglieder der Familie Gottes sind, dadurch, dass wir den Heiligen Geist erlangt haben. Wir sind noch nicht wiedergeboren. Wir werden das sein, wenn Christus zurückkommt und wir als unsterbliche Geistwesen in die Gottfamilie hineingebracht werden. Aber fahren wir fort, was hier gesagt wird. Also deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, nachdem die ganze Familie im Himmel auf Erden benannt ist. Vers 15, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben, hier wird Kraft erwähnt, hier wird der Glaube erwähnt, in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe ist, Vers 19, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt, bis ihr in der Tat Mitglieder der Gottfamilie sein werdet. Aber schauen Sie, wir müssen die Liebe Christi, die in uns ist, durch den Heiligen Geist erkennen, begreifen, dass wir diese Liebe haben und dass wir sie anwenden müssen. Denn das ist natürlich sehr wichtig. Die Kenntnis alleine, dass man die Liebe Christi in sich hat, die bringt ja nichts, wenn man sie nicht nach außen hin manifestiert. Lesen wir Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15 hat angefangen in Vers 9 und schauen wir uns einmal an, wie genau Jesus Christus diese Liebe, von der er spricht, beschreibt, identifiziert. Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Vers 11. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Schauen Sie, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Immer wieder wird das gesagt. In dem gleichen Maße, wie Christus uns liebt, müssen wir andere lieben, denn seine Liebe ist ja in uns. Und er fährt fort. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Die Liebe Gottes in uns wird uns dazu motivieren, ihm zu gehorchen. Die Gebote, von denen er hier spricht, zu halten. Und was hat er uns geboten? Nun, andere zu lieben, die Geschwister zu lieben. Johannes 17 und Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, sagt hier Christus sogar dem Vater, und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Die Liebe, die Gott der Vater zu Christus hat, muss auch in uns sein. Die gleiche Liebe. Und ich in ihnen, denn das wird dann der Fall sein. Christus wird dann in uns sein. Das sind weitgreifende Aussagen. die haben unglaubliche Konsequenzen. In 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 5. Es sollte natürlich hier schon klar offenbart geworden sein, dass wir niemanden hassen können, wenn wir die Liebe Gottes in uns haben. Das passt ja nicht zusammen. Nun, man kann schon das Schlechte hassen, was um uns herum geschieht, das ja. Man kann schlechte Handlungen hassen, dass einer so etwas tut, aber nicht die Person. In Johannes Kapitel 2 und Vers 5: Wer aber sein Wort hält, alles das, was uns Gott der Vater und Christus geboten haben, wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind und er in uns. Es geht nicht ohne, dass man Gott, dem Vater und Jesus Christus gehorcht, sein Wort hält, seine Gebote hält. Und das bedeutet natürlich auch Folgendes. Wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, dann können wir nicht die Welt und ihre Gelüste lieben. Das wird ja uns klar und deutlich gesagt in 1. Johannes Kapitel 2 und in Vers 15. 1. Johannes 2 und Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn das ist eine Predigt für sich alleine schon. Wenn Sie die Welt lieben, das, was in der Welt ist, alle diese falschen Dinge, von denen hier dann auch Johannes spricht, ja, das zeigt, dass dann die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes, nicht in Ihnen ist. Deswegen, wir müssen uns überprüfen, wie wir uns gegenüber der Welt verhalten. Wir sollen die Welt nicht räumen, das heißt nicht, dass wir jetzt uns in ein Kloster zurückziehen sollen und uns von allem absondern sollen. Nein, nein, Christus hat uns in die Welt geschickt, damit wir Lichter sind in dieser dunklen Welt. Aber wir sollen nicht Teil dieser Welt sein. Dazu kann gehören, dass man sich Sorgen macht, wie andere über einen denken. Und das kann dann die Liebe Gottes in uns zumindest zum Einschlummern bringen, wenn nicht sogar zerstören. Johannes Kapitel 12 und Vers 43. Johannes Kapitel 12 und Vers 43. Sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Oder wie es auch übersetzt werden sollte, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Wem wollen wir gehorchen? Wen wollen wir ehren? Menschen? Wollen wir Lob von Menschen erhalten, weil wir so leben, wie die es sich wünschen? Oder wollen wir Lob und Ehre von Gott erhalten, weil wir so leben, wie er es sich wünscht? Eine berühmte Stelle in 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 10 zeigt uns, dass es durchaus möglich ist, dass man sich wieder von der Wahrheit abwendet, wieder in die Welt zurückkehrt, aus der man gekommen ist. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 10. Hier schreibt Paulus über Demas, einem Mitarbeiter, der ihm half, das Evangelium zu verkündigen, die Herde zu weiden, darauf werden wir alles noch zu sprechen kommen. Was sagt er hier? Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Ja, jemand, der die Welt mehr liebte als Gott. Scheinbar ist es jetzt so, dass er zumindest in dem Augenblick jedenfalls nicht die Liebe Gottes in sich manifestiert hat. Und wir müssen etwas begreifen. Die Liebe, von der ich hier spreche, das ist so keine sentimentale Anwandlung oder schon mal gar nicht Lust. Die wahre Liebe kann nur von Gott kommen, kann uns nur von Gott gegeben werden. Und so lesen wir dies in 1. Johannes Kapitel 4, angefangen Vers 7. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 7. Und ich lese bis Vers 21. Denn hier werden fundamentale Dinge zum Ausdruck gebracht. Das heißt hier, ihr Lieben, lasst euch oder lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren, besser gezeugt. Das Wort im Griechischen genau kann sowohl gezeugt als auch geboren bedeuten. Wir müssen sehen, was der Zusammenhang ist. Wir sind heute von Gott gezeugt, mit dem Heiligen Geist gezeugt, wenn der Heilige Geist in uns ist. Geboren werden wir, wie ich sagte, in dem Augenblick, wo wir in die Gottfamilie als unsterbliche Geistwesen, Gottwesen eintreten, wenn Christus zurückkommt. Also wir sind von Gott gezeugt und wer liebt, er ist aus Gott gezeugt und er kennt Gott. Er kennt die Liebe Christi in sich auch, wie wir eben schon gelesen haben. Die sollen wir ja erfahren. Wer nicht liebt, Vers 8, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe oder die Liebe. Gott ist die Liebe. Es ist Gott. Liebe kann nur von Gott kommen. Gott muss uns diese Liebe schenken. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Schauen Sie, Liebe ist etwas, was von einem ausströmt. Man hat Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Christus starb, damit wir leben können, wie es heißt. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, Vers 10, sondern dass er uns geliebt hat, zunächst einmal, und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, Vers 11, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Mit anderen Worten, auch so lieben, wie Christus schon gesagt hat. Diese Liebe, die in uns ist, die muss manifestiert werden, die muss ausströmen gegenüber anderen. Niemand hat Gott jemals gesehen, Vers 12. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Wir hatten ja mehrfach gelesen, dass Christus und Gott der Vater in uns bleiben. Wie bleiben sie in uns, wenn wir uns untereinander lieben, sagt er hier. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Auch hier wiederum der Weg hin zur Vollkommenheit. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Auch hier wiederum, die Liebe kommt von Gott, er gibt sie uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Mit anderen Worten, man sagt nicht einfach, ja, ich glaube, dass Christus Gottes Sohn ist. Alles, was damit verbunden ist, was damit eingeschlossen ist, muss natürlich auch bekannt werden, geglaubt werden. Und wenn man das tut, wird man auch dementsprechend handeln. So bleiben wir dann in Gott und Gott in uns. Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wiederum sagt er, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben zu reden am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Christus lebt sein Leben erneut in uns, wenn der Heilige Geist Gottes und Christi in uns wohnt. Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oder wie die Elberfelder Bibel bringt, hat Pein. Wie es hier heißt, die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist jetzt die Furcht, die sich auf das Gericht bezieht, von dem hier ja Johannes gesprochen hat. Man ist sich nicht so recht im Klaren. Haben wir jetzt den Heiligen Geist in uns gehabt? Wir fürchten uns, dass wir vielleicht hätten versagen können, versagt haben. Nein, wenn die Liebe Gottes in uns ist, dann wissen wir, dass wir Gott wohlgefällig leben. Dann braucht man sich auch nicht zu fürchten, Angst zu haben, oh, was wird uns geschehen, wenn wir dann vor Gott stehen, vor Christus stehen, vor seinem Richterstuhl. Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Ganz automatisch. Wir lieben Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und unsere Nächsten wie uns selbst. Das ist die Liebe Gottes in uns, die das bewerkstelligt. Wiederum möchte ich hier darauf hinweisen, wie diese Liebe von Christus beschrieben wird. In Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13 und die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und wenn man jetzt aufhört zu lesen, dann fragt man sich ja, wieso ist das ein neues Gebot? Weiß man doch von vornherein, hat man ja schon im Alten Testament gelesen. Nein, er sagt ja mehr. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist das neue Gebot. Diese Liebe, von der hier spricht, die Liebe Gottes, die geht weit über die normale, in Anführungszeichen, Liebe, die brüderliche Liebe hinaus. Das gleiche Maß wird hier angewendet. Ihr liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe, von der Christus hier spricht. Aber die Liebe Christi kann verloren gehen. Man kann sie verlieren. Sie kann verloren gehen in uns. Man kann sie verlieren. Das ist die Warnung. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und lesen wir die Verse 16 bis 18. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das muss jetzt nicht buchstäblich gemeint sein, kann es sogar auch noch in Zeiten der Verfolgung, aber es geht darum, dass man sich der Geschwister auch annimmt, ihnen Zeit widmet zum Beispiel, von der man meint, man hätte sie nicht. Er schreibt, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, und verschließt sein Herz vor ihm. In anderen Worten, er hilft ihm nicht, obwohl er ihm helfen könnte. Wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Die Gefahr ist, sie wird dann verschwinden. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und auch in Vers 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Also hier ganz deutlich, man kann nicht dran vorbei. Wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, dann werden wir seine Gebote halten. Und das vornehmlichste Gebot ist in diesem Zusammenhang, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst, den Nächsten, die Geschwister hier, von denen Johannes spricht. Aber wir lesen ja, dass die Liebe Gottes in uns erkalten kann. Man kann sie sogar verlieren, wenn man nicht aufpasst. Matthäus 24, eine Prophezeiung für uns heute. Matthäus 24 und Vers 12. Schauen wir uns an, was der Zusammenhang ist, warum das geschieht. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, oder die Gesetzesübertretung, die Beachtung der Grundlagen der Welt und die Missachtung der Gebote Gottes, weil diese Missachtung des Gesetzes Gottes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht um die Liebe Gottes. Das griechische Wort hier ist Agape, was immer die Liebe Gottes beschreibt. Und das Verb Agopao, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, das ist der Ausdruck dieser göttlichen Liebe anderen gegenüber. Also man kann sie verlieren. Es ist eine Warnung, die auch in Offenbarung 2 ausgesprochen wird von Christus selbst, an eine seiner Gemeinden. Offenbarung Kapitel 2 und die Verse 4 und 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nun, sie hatten schon noch die Liebe Gottes in sich, das waren ja getaufte Mitglieder der Kirche, aber diese eifrige erste Liebe, die hatten sie verlassen. Und er sagt hier, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke, besser bereue, kehre um. Wenn aber nicht, da werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Seite oder seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust oder wenn du nicht umkehrst. Menge sagt, wenn du nicht in dich gehst. Wo es hier heißt, in Vers 8, denke nun, oder vielmehr Vers 5, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, schreibt die Lutherbibel 2009, wovon du abgefallen bist, kehre um, heißt es dann. Eine Warnung an die Kirche, damals, aber auch an uns heute, alle zusammengenommen. Denn was ist das grundsätzliche Ziel, der Zweck der Gebote? Worauf läuft es alles hinaus? Schauen wir uns 1. Timotheus an, Kapitel 1. 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Das heißt hier das Ziel der Unterweisung. Aber die Elberfelder Bibel schreibt das Endziel. Und so schreibt es auch die Menge Bibel und andere Übersetzungen. Menge schreibt der Zweck. Also das Ziel, das Endziel der Unterweisung, des Gesetzes oder des Gebotes, wie die Lutherbibel 2009 es bringt. Das Endziel, der Zweck des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Aber, jetzt geht es weiter mit einer Warnung. Vers 6, davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz. Man könnte sagen, haben wieder begonnen, die Welt zu lieben, weil das natürlich ein Charakteristikum der Welt ist. Unnützes Geschwätz. Sie wollen das Gesetz lehren, Vers 7, und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Nein, der Zweck der Liebe besteht darin, oder vielmehr der Zweck des Gesetzes besteht darin, Liebe zu zeigen, diese Liebe anzuwenden. Was sagt uns Paulus in Römer, Kapitel 13? Warum ist das der Zweck des Gebotes, des Gesetzes? Römer 13, die Verse 8 bis 10. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Schauen Sie, das Gesetz, hier spricht er von den 10 Geboten, den letzten 6, die sich auf die Liebe zum Nächsten beziehen. Die zeigen uns, wie man liebt. Und mit der Liebe Gottes in uns können wir dies mehr und mehr in vollkommener Weise tun. Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Daran zeigt man seine Liebe zum Nächsten, wenn man diese Dinge nicht tut, wenn man den nicht bestiehlt, wenn man keine Ehe bricht mit der Frau des Nächsten, wenn man ihn nicht belügt, wenn man nicht begehrt, was der andere hat und so weiter und so fort. Und dann sagt er hier in Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Natürlich nicht. Und von daher ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung oder das Erfüllen, das konstante, kontinuierliche Erfüllen des Gesetzes durch die Liebe. Und so werden wir aufgefordert, dass wir uns davor hüten, diese Liebe zu verlieren oder einzudämpfen, sagen wir einmal, nicht anzuwenden in dem Maße, wie wir sie anwenden sollten. Und so hören wir in Judas Kapitel 20 oder vielmehr Verse 20 und 21, Kapitel 1, die Verse 20 bis 21, Folgendes. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, Vers 21, und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus im ewigen Leben. Und dann sagt er, erbarmt euch jener, die zweifeln und so weiter und so fort. Er sagt, bleibt in der Liebe Gottes, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Verliert die nicht. Man kann sich dadurch verlieren, dass man sie nicht anwendet im täglichen Leben. 1. Johannes Kapitel 5. Hier wird die Liebe Gottes klar und deutlich definiert. Was ist die Liebe Gottes? 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Denn das ist die Liebe, das heißt hier zu Gott, falsch. Es ist die Liebe Gottes, die Elberfelder Bibel bringt es so, richtig. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, letztendlich nicht. Am Anfang vielleicht etwas schon. Aber man wird mehr und mehr vollkommen in der Liebe Gottes. Man wird mehr und mehr vollkommen darin, die Gebote Gottes zu halten. Das ist die Definition der Liebe Gottes, die in uns ist, dass wir seine Gebote halten. Nun, was hat uns Gott geboten? Nun, wir hatten es bereits gesehen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst, aber natürlich auch Gott zu lieben und das zu tun, was Gott uns sagt. Und Gott hat uns heute einen Auftrag gegeben, eine Mission, könnte man sagen. Zwei Aspekte dieses Auftrags. Das Evangelium zu predigen und sich der Herde anzunehmen. Beides das zeigt, dass wir andere lieben. Also fangen wir einmal mit der Evangeliumsverkündigung an. Denn die Evangeliumsverkündigung, die Verkündigung des Evangeliums ist Ausdruck, Reflexion, Manifestation unserer Liebe zum Nächsten. Und natürlich auch unserer Liebe zu Gott. Es ist Gottes Liebe in uns, die uns überhaupt motiviert dazu, das Evangelium zu verkünden. Schauen wir uns Lukas, Kapitel 24 an. Lukas, Kapitel 24 und die Verse 45 bis 47. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße, besser Reue oder Umkehr zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und dann sagte Christus, ich gebe euch auch die Kraft dazu, durch den Heiligen Geist dies zu tun. Aber es geht mir hier um die Tatsache, dass gepredigt werden muss, Reue zur Vergebung der Sünden. Wir tun dies, weil wir die Menschen lieben. Wir verkündigen dies, weil wir hoffen, dass einige Menschen zuhören werden, dass sie bereuen werden, dass sie Vergebung ihrer Sünden erlangen werden, dass sie das Potenzial erhalten, ins Reich Gottes eingehen zu können, wenn Jesus Christus zurückkommt. Das muss die Motivation sein. Das ist Teil der Evangeliumsverkündigung. Denn wie wird das Evangelium beschrieben? Matthäus Kapitel 24. Und Vers 14. Und auch dies zeigt hier klar und deutlich, diese Stelle, unsere Liebe, die wir haben müssen zu Gott und zu den Menschen. Die Liebe Gottes, die diese Motivation reflektiert. Matthäus 24 und Vers 14. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen, das Ende dieser gegenwärtigen Zivilisation, wenn Christus zurückkommt, um eine neue, eine bessere Welt zu errichten. Das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes, bedeutet, es ist das Reich, die Familie Gottes, die uns sagt, Jesus Christus, Gott der Vater, was wir predigen müssen. Die Tatsache, dass Christus zurückkommt, das Reich Gottes zu errichten, dass wir die Möglichkeit haben, ins Reich Gottes einzugehen, alle diese Aspekte sind Teil des Evangeliums und das bedeutet natürlich auch, dass wir zunächst einmal bereuen müssen, damit wir Vergebung der Sünde erlangen können, damit wir den Heiligen Geist erlangen können, denn der Heilige Geist wird nur dann gegeben, wenn wir Gott zunächst einmal gehorchen, sodass wir dann den Weg beschreiten können hin zum Reich Gottes. Schauen Sie, alles dies muss aus Liebe heraus geschehen, aus Liebe zum Menschen. Und das Liebe auch zu Gott, der ja nun will, dass wir dies tun. Schauen Sie, wir sind heute berufen, diejenigen, die berufen sind, die zum Heil berufen sind, nicht alleine deshalb, damit wir das Heil erlangen. Wir sind berufen worden von Gott in dieser Jetztzeit, um einen Auftrag zu erfüllen, eine Tätigkeit zu vollbringen. Sonst hätte uns Gott nicht berufen, wenn er nicht wollte, dass wir heute einen Auftrag erfüllen. Was ist der Auftrag? Wir haben es gerade gelesen. Das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkünden. Denn dann und nur dann kann Jesus Christus zurückkommen. Und er sagt, wenn er nicht die Tage verkürzen würde, würde kein Mensch am Leben bleiben. Wir werden eine solche schreckliche Zeit vor uns haben, die große Trübsal, der Tag des Herrn. Nuklearer Krieg wird stattfinden, Atomkrieg wird stattfinden, in der ganzen Welt. Die Menschen würden sich selbst total vernichten, ausrotten, wenn Christus nicht zurückkommen würde, um alles dies, diesen Wahnsinn zu beenden. Schauen Sie, das muss unsere Motivation sein, dies mit ganzer Kraft zu tun, damit Jesus Christus zurückkommen kann, damit das Reich Gottes hier auf Erden errichtet werden kann, damit eine bessere Welt ohne Sünde, ohne Pein, ohne Leid errichtet werden kann. In Römer Kapitel 15 lesen wir einmal Vers 19. Römer Kapitel 15 und Vers 19. Ein langer Satz, ich fange mal mit Vers 18 zu lesen an, um den Zusammenhang zu zeigen, denn ich würde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, Vers 19, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet oder in vollem Umfang gepredigt. Er hat nichts ausgelassen. Er hat alles gepredigt, was er verstand, was gepredigt werden sollte und musste. Und er sagt deutlich, es ist durch die Kraft des Geistes Gottes in ihm geschehen, dass dies möglich war. Wir müssen auch bemüht sein, die volle Wahrheit zu predigen, nicht etwas zu unterschlagen, weil es vielleicht nicht gerade so angenehm ist, dies zu sagen. Man soll das Wort zur Zeit und zur Unzeit predigen. Das ist der eine Aspekt der Liebe Gottes in uns. Das ist unsere Motivation, warum wir tun, was wir tun. Aber es gibt einen weiteren Aspekt. Und das ist, die Herde zu weiden, wie es heißt, die Herde zu leiten, sich der Herde anzunehmen. Und dazu gehört auch, muss gehören, die Herde zu beschützen. Und wenn falsche Brüder, wie es heißt, falsche Geschwister sich einschleusen in die Gemeinde, dann müssen die entfernt werden, damit man auch andere schützt und vielleicht auch, damit die zur Besinnung kommen. Aber es geht auch um den Schutz vor falschen Doktrinen, vor falschen Lehren. Wenn man alles dies tut, dann zeigt man damit, dass man Gottes Liebe in sich hat. Wenn man das nicht tut, dann hat man die göttliche Liebe in sich, jedenfalls nicht in diesem Umfange. Nicht, es sei denn, man erkennt und bereut. Schauen wir uns einmal an, was Christus sagt in Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10 und die Verse 11 bis 14. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das haben wir auch eben schon gelesen. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn, Vers 13, er ist ein Mietling. Er kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte, sagt Christus, und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Und so müssen wir uns auch als Prediger die Frage stellen, sind wir der gute Hirte? Mit anderen Worten, folgen wir Jesus Christus, lebt Christus mit seiner Liebe in uns, sodass wir eben auch gute Hirten sein können, wie Christus der gute Hirte ist. Oder sind wir lediglich Mietlinge? Mietlinge, die vor den Wölfen kapitulieren, die fliehen, wenn die Wölfe kommen, die nicht aufstehen und sich schützend vor die Schafe stellen und sagen, nein, ich werde die Schafe beschützen, ich werde sie verteidigen, ich werde nicht zulassen, dass diese Wölfe kommen mit ihren falschen Lehren, diesen falschen Ideen, diesen falschen Doktrinen und die Schafe verwirren. Apostelgeschichte 20 sagt uns mehr über diese Wölfe. Ich meine, das sind Ausdrücke, die die Bibel gebraucht. Apostelgeschichte 20, angefangen in Vers 26. Hier wiederum sagt Paulus Folgendes. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller. Warum? Nun, wir lesen im Buch Ezekiel, dass wenn man eine Gefahr sieht, vor allen Dingen als jemand, der von Gott dazu berufen worden ist, zu warnen, man sieht eine Gefahr und man warnt die Menschen nicht und dann die Gefahr nimmt den Menschen das Leben, sie sterben, sie geben ihr Blut, Nun, sie sterben wegen ihrer Sünde, aber er sagt, ich werde aber das Blut fordern von dem, der sie hätte warnen sollen und es nicht getan hat. Und er sagt aber auch, dass wenn er aber warnt und die hören nicht, oh gut, dann haben die ihre Entscheidung getroffen, aber ihr seid dann unschuldig. Ihr braucht dann nicht euer Blut für die hinzugeben, weil ihr euren Auftrag erfüllt habt. Und so sagt Paulus genau das hier. Ich bezeuge ich am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Er hat das gesamte Evangelium, die gesamte frohe Botschaft, die gute Nachricht verkündet, hat nicht etwas unterschlagen, etwas zurückgehalten. Er fährt fort, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, besser zu Hirten. Es geht hier um die richtigen Hirten. Zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich. Schauen Sie, Christus hat uns durch seinen Tod erworben. Wir sind sein Eigentum geworden. Und wir sollen als Prediger ganz besonders die Gemeinde Gottes weiden, führen, leiten, beschützen. Beschützen. Denn hier fährt er fort, in Vers 29 zu sagen, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen, aus welchen Gründen auch immer. Die wollen eine Gefolgschaft für sich haben. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, an jeden unter euch unter Tränen zu ermahnen. Warum hat Paulus das getan? Ja, weil es ihm gleichgültig war, was diese reißenden Wölfe tun würden, weil er keine Liebe hatte? Genau das Gegenteil ist der Fall. Er hatte die Liebe zu den Gemeindemitgliedern, deswegen hat er sie gewarnt. Deswegen hat er die Prediger aufgefordert, achtsam zu sein und wachsam zu sein und es nicht zuzulassen, dass diese reißenden Wölfe die Herde zerreißen werden. Judas, die Verse 3 und 4. Judas, die Verse 3 und 4. Ihr Lieben, da es mich drängt, euch zu schreiben von unser aller Heil, halte ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen anvertraut ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Manchmal kommen diese gräulichen Wölfe auf sehr geheimnisvolle und trickreiche Weise daher, dass man die sofort nicht unbedingt erkennt. Es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie. Sie verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ja, Gott hat uns aus Gnade heraus gerettet. Aber was sagt Paulus? Ja, sollen wir jetzt weiter sündigen, damit die Gnade Gottes umso mächtiger werde? Das sei ferne. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Schauen Sie, wir haben das ja alles erlebt in der Vergangenheit. Da haben reißende Wölfe von außen die Kirche angegriffen. Und natürlich dann Menschen innerhalb der Kirche haben sich ebenfalls erhoben. Die hatten vorher schon ihre Probleme, aber die haben zunächst einmal im Untergrund gewartet, bis dann die Gelegenheit da war. Ich spreche natürlich von der ehemaligen weltweiten Kirche Gottes, als dann Herr Armstrong starb und wie dann diese reißenden Wölfe und diese, in Anführungszeichen, Mitglieder, die nichts weiter waren als falsche Brüder, die dann kamen, um die Herde zu sich zu ziehen. Und viele sind diesen Verlockungen, diesen Verführungen verfallen. Aber die Bibel sagt uns, der große Abfall wird wiederkommen. Das war vielleicht ein Vorläufer des großen Abfalls, der kommen wird. Wir sind alle gewarnt. Wir sollten alle gewarnt sein, dass wir uns nicht einlassen auf diese falschen Entwicklungen. Eine weitere Ermahnung, 2. Thessaloniker Kapitel 2. Der Punkt ist der, wir in der Kirche des ewigen Gottes folgen diesen Aufforderungen, auch und gerade als Prediger, weil wir die Liebe Gottes in uns haben, die verhindern will, dass die Menschen, die Gemeindemitglieder verführt werden. 2. Thessaloniker 2, die Verse 13 bis 17. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat. Das ist auch die Bedeutung des Pfingstfestes. Wir sind heute, die wir heute berufen sind, Erstlinge. Die große Masse der Menschen wird später berufen werden, im Millennium, im großen weißen Throngericht. Wir sind heute die Erstlinge, die Erstfrüchte, könnte man sagen. Wir haben eine Verantwortung als diejenigen, die anderen vorangehen. Und so heißt es hier, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat zur Seligkeit in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Damit wir die Herrlichkeit Christi erlangen, damit wir Teil werden der Gottfamilie, damit wir so sein werden, wie er ist. Gottmitglieder in der Gottfamilie. So steht nun fest, Vers 15, und haltet euch an die Überlieferungen oder an die Lehre, wie die Lutherbibel 84 es sagt, in denen ihr durch uns unterwiesen worden seid, sei es durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Aber der Punkt ist der, steht nun fest und haltet euch an die Lehre. Fangt nicht an, damit der Lehre zu argumentieren, zu sagen, oh ja, das könnte man aber auch anders sehen. Und ich will das jetzt mal so machen. Und zur Lehre gehören nicht nur unbedingt jetzt die Gebote, die wir in der Kirche verkündigen, sondern auch gewisse Entscheidungen, die aufgrund der Bibel getroffen worden sind. Die sind ja nicht nur willkürlich getroffen worden, weil man sagt, ach ja, machen wir es mal so, vielleicht fällt uns was anderes ein. Nein, nach Gebet, nach Fasten vielfach werden Entscheidungen getroffen, die sich auf die Grundlage der Bibel gründen und insoweit auf der Bibel verankert sind. Aber einige werden den Glauben verlassen. Sie werden nicht die Rolle eines Hirten durchführen, sondern mehr die eines Mietlings. In 1. Timotheus Kapitel 4 lesen wir die Verse 1 bis 6. 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen werden, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, der Lügenprediger, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden. Es geht um Speisen, es geht hier um reines Fleisch, es geht hier nicht um unreines Fleisch, die hat Gott niemals geheiligt, aber Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden. Von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben, die haben auch die Wahrheit erkannt, was reines und was unreines Fleisch ist. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Und dann wird man dankt Gott für die reine Speise, die man dann zu sich nehmen kann. Wenn du die Brüder und Schwestern dies lehrst, sagt Paulus hier zu Timotheus, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, genährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Das ist die Mahnung, die Ermahnung an die Predigerschaft. Treu zu bleiben dem, was uns gelehrt worden ist, nicht anzufangen hier zu argumentieren und zu sagen, ach ja, ich sehe das aber jetzt anders. Es ist wichtig, dass wir uns insoweit nicht auf die falschen Ideen anderer einlassen. Vers 16, hier sagt wiederum Paulus etwas, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Weiche nicht davon ab. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Es geht mit anderen Worten also auch darum, dass man selbst treu bleibt, damit man selbst nicht das Heil verliert. Paulus sagte ja, wenn ich irgendwo jetzt anderen predige und dann werde ich selbst verwerflich, ja, was bringt das mir? Gar nichts. Aber es geht natürlich auch um die, die er retten soll, bewahren soll, schützen soll von diesen falschen Einflüssen. Das ist die Liebe Gottes in uns, die das bewirkt. Lukas Kapitel 22, die Verse 31 bis 32. Lukas 22, die Verse 31 bis 32. Das sagt Christus zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, euch alle, also ihr Jünger. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, dein Glaube, Petrus. Und wenn du dann umkehrst, wenn du dann dich bekehrst, oder wenn du dann bekehrst wirst, wo die Menge sagt, wenn du dich einst bekehrst hast, so stärke deine Brüder. Das war seine Aufgabe auch, die Geschwister zu stärken, ihnen zu helfen, die Herde zu weiden, wenn man so will, zu leiten. Das ist die Rolle eines wahren Hirten. Und manchmal bedeutet dies, dass Liebe eben auch Aktionen erfordert, die nicht so angenehm sein mögen. Sprüche Kapitel 27, aber wir müssen es tun. Wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, werden wir es tun. Auf richtige Weise. Sprüche 27, Vers 6. Da heißt es hier, die Schläge des Freundes meinen es gut. Die Küsse des Hassers sind trügerisch. Vers 5. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt oder die sich sorgfältig verbirgt. Das ist nicht die Liebe, von der wir hier sprechen. Das ist eine falsch verstandene Liebe. Und so weist auch Paulus Titus an, Folgendes zu tun. Titus Kapitel 2 und Vers 15. Titus Kapitel 2 und Vers 15. Dies rede, ermahne, weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich dafür verachten oder abweisen. Sagen, ach, will ich nicht hören. Und so lesen wir eine sehr interessante, wichtige Aussage in Johannes Kapitel 21. Und ich möchte, um den Zusammenhang deutlich zu machen, mit Vers 13 beginnen. Johannes 21, und lesen wir angefangen in Vers 13. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch oder Fische. Und das ist nun das dritte Mal, heißt es hier in Vers 14, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Das war jetzt also ein Einschub, aber jetzt geht es weiter in Vers 15. Also er hatte ihnen gerade Brot und Fische gegeben. Und da sie nun das Mahl gehalten hatten, da spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Eine ausgesprochen greuliche, falsche, total verkehrte Übersetzung. Was geschrieben steht hier im Griechischen ist: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Alles andere ist hier ergänzt worden durch den Übersetzer, der nicht kapiert hat, worum es hier eigentlich geht. Er fragt: Liebst du mich mehr als das Brot und den Fisch, den ihr gerade zu euch genommen habt? Denn die sind ja ausgegangen, weil sie sagten, alles ist jetzt vorbei, werden wir wieder mal Fischer. Christus wollte hier deutlich machen, nein, deine Aufgabe ist nach wie vor, die besteht. Die ist sogar noch größer jetzt geworden. Und dann heißt es, er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Und spricht er zum zweiten Male zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich lieb habe. Und er spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und spricht er zum dritten Male zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Auch hier total ungenau übersetzt. Ich will es Ihnen mal deutlich machen, worum es hier geht. In dem ersten Fall, wo es heißt in Vers 15, wo Jesus zu Simon Petrus spricht: Liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich? Das Wort hier ist Agape oder Agapao. Es geht um die göttliche Liebe. Petrus antwortet: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist jetzt nicht das gleiche Wort. Das beschreibt mehr so eine brüderliche Liebe. Das zweite Mal sagt er auch in Vers 16. Das heißt hier: Hast du mich lieb? Nein. Christus fragt ihn: Liebst du mich? Wiederum das gleiche Wort im Griechischen: Hast du diese göttliche Liebe? Und Petrus antwortet wiederum: Du Nur weil er sich lieb habe, nimmt dieses andere griechische Wort die brüderliche Liebe. Und dann kommt es zum dritten Mal dazu, dass jetzt Christus auch diese brüderliche Liebe nennt, hast du mich lieb? Und dann sagt Petrus auch, du weißt, dass ich dich lieb habe. In diesem Falle wird beides Mal diese brüderliche Liebe erwähnt. Warum? Nun, zunächst einmal will Christus Petrus deutlich machen, du brauchst die Liebe Gottes, die Agape-Liebe in dir, um das zu tun, was ich dir hier sage. Das heißt, weide meine Schafe, in diesem Fall weide meine Schafe oder weide meine Lämmer. Auch wiederum falsch übersetzt, darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber es geht darum, Christus wollte Petrus deutlich machen, du brauchst die Liebe Gottes. Die kannst du aber nur bekommen, wenn du den Heiligen Geist erlangst. Petrus schien das jetzt verstanden zu haben. Deswegen hat er geantwortet, ja, ich habe dich lieb, nimmt ein anderes Wort. Und im dritten Fall sagt Christus auch, hast du mich lieb. Jetzt sagt er, okay, du hast zwar die Liebe Gottes noch nicht in dir, das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass du überhaupt keine Liebe hast. Schauen Sie, insoweit auch hier war es deutlich, dass Petrus verstand, er würde die Liebe Gottes erhalten, aber auch vorher schon musste er Liebe zeigen den anderen gegenüber, ganz besonders der Herde gegenüber. Und so, wo es heißt, weide meine Lämmer, das Wort Weide, da kommt auch das Wort die Weide von her, mit anderen Worten, denen wird Nahrung gegeben, geistliche Nahrung, die Weiden auf der Weide sozusagen. Aber dann interessanterweise, Lämmer, das sind natürlich so die jüngeren Mitglieder. Die brauchen ganz besonders diese Nahrung, diese geistliche Nahrung. Und dann heißt es, weide meine Schafe, da sollte es heißen, hüte meine Schafe. Das Wort ist hüte. Behüten, bewahren, vor Unglück, vor Gefahr, behüten. Das ist die Antwort, die Verantwortung des Predigers. Das war die Verantwortung, die Petrus erhielt. Und dann zum Schluss wiederum, weide meine Schafe. Also nicht nur die Lämmer sollten insoweit die Nahrung erhalten, die geistliche Nahrung, die Schafe natürlich auch, sogar noch mehr und mehr. Also diese ganze Funktion, diese ganze Verantwortung wird hier sehr schön dargestellt auf die verschiedensten Weisen, wie die Worte gebraucht werden. Nur wird es in der deutschen Bibel hier unglücklicherweise total falsch dargestellt. Das kann man aus dieser Übersetzung der revidierten Lutherbibel 2017 überhaupt gar nicht entnehmen. Aber so ist es zu verstehen. So hat es zum Beispiel auch die englische Authorized Version dargestellt. Man muss also die Gefahr erkennen, damit man die Herde vor der Gefahr bewahren kann. Paulus war sehr mit dieser Frage konfrontiert worden. In 2. Korinther 11, da schreibt er in Vers 28, 2. Korinther 11, in Vers 28. Er spricht über alles das, was ihm so widerfährt. Und er schreibt da, und das noch außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Warum sorgte er sich? Weil er die Liebe Gottes in sich hatte. Und mit der Liebe Gottes sorgt man sich um die Gemeinde. Will denen das Beste, will nicht, dass denen etwas Schlimmes widerfährt. Wenn er die Liebe Gottes nicht gehabt hätte, dann hätte ihm das ja alles egal sein können. Schauen Sie, was für ein totales Missverständnis es ist. Wenn man sagt, ja, wenn man die Liebe Gottes in sich hat, dann lässt man die Gemeinde selbst so ihren Weg gehen. Nein, das ist genau das Verkehrte. Darum geht es eben gerade nicht. Aber es geht noch um mehr. Es geht noch um mehr. Es geht nämlich auch um Verantwortungsbereiche. Und da muss man auch sehr aufpassen, dass man da nicht ins falsche Fahrwasser gerät. In 2. Korinther Kapitel 10, da lesen wir die Verse 12 bis 16. 2. Korinther 10 und Vers 12. Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen, aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Wir aber wollen uns nicht über alles Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß, das uns Gott zugemessen hat, nämlich, dass wir auch zu euch gelangen sollten. Denn es ist nicht so, dass wir uns zu viel anmaßen, als wären wir nicht zu euch gelangt, denn wir sind ja mit dem Evangelium Christi auch bis zu euch gekommen und rühmen uns nicht über alles Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. Vers 16, oder erstmal ein Vers 15, wir haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube in euch wächst, nach unserem Maß überschwänglich zu Ehren kommen. Vers 16, und das Evangelium auch denen predigen, die jenseits von euch wohnen und rühmen uns nicht mit dem, was andere nach ihrem Maß vollbracht haben. Nun, auch sehr ungenau übersetzt wiederum, was ist mit dem Maß gemeint, von dem er hier spricht? Nun, Es wird in anderen Übersetzungen wie der Lutherbibel 2009, der Elberfelder Bibel, der Zürcher Bibel, der Menge Bibel, wird das ungefähr wie folgt dargelegt in Vers 13. Wir wollen uns aber nicht über alles das Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß oder nach dem Arbeitsgebiet oder nach dem Arbeitsfeld, dem Wirkungsgebiet, dem Wirkungsbereich, dem Wirkungskreis. Es geht um das, was ihnen zugewiesen worden war von Gott. Sie wollen sich nicht über alles Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Wirkungskreis, dem Wirkungsbereich, der uns von Gott zugewiesen worden ist. Und so geht es weiter auch in Vers 15, wo es heißt, nach unserem Maß haben wir gehandelt. Auch hier die Elberfelder Bibel, entsprechend unserem Wirkungskreis haben wir gehandelt. Und dann wiederum in Vers 16, wir rühmen uns nicht mit dem, was andere nach ihrem Maß vollbracht haben, nein, nach ihrem Wirkungskreis. Das hat eine große Bedeutung für uns, wenn wir uns das richtig klar machen. Zunächst Römer 15, Vers 20. Das wird noch einmal deutlich hier, dass Paulus das deutlich gemacht hat und was er damit meint. Römer 15 und Vers 20. Dabei setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht genannt wurde, damit ich nicht auf einem fremden Grund baue. Schauen Sie, es ging hier um eine gewisse Verantwortung. Wir in der Kirche des ewigen Gottes haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern. Wir haben keine Verantwortung im Hinblick auf andere Gemeinden, die nicht Teil der Kirche des ewigen Gottes sind. Das ist dann die Verantwortung der Prediger, die dort agieren. Wir gehen jetzt einfach nicht hin und sagen, okay, jetzt gehe ich mal zu der und der Gemeinde und dann will ich denen mal was erzählen. Nein, nein, das ist nicht unsere Verantwortung. Nun, wir haben alles dies, was wir verkündigen, gepostet. Jeder kann das sich anhören, jeder kann sich das ansehen, jeder kann unsere Literatur lesen. Wenn er dann zu uns kommen will, das ist seine Entscheidung. Wir werden aber nicht hingehen und sagen, okay, jetzt kommt er raus und kommt zu uns und so weiter und so fort. Es ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung, auch als Predigerschaft in der Kirche des ewigen Gottes, ist die, sich um unsere Herde, die uns anvertraut worden ist von Gott, zu kümmern. Das ist wichtig, denn manchmal sieht man das irgendwie nicht so auf diese Weise. Und wenn man das richtig versteht, es war eine Situation zwischen Petrus und Paulus. Und dem Petrus wurde gegeben, das Evangelium zur Verkündigung an die Israeliten. Und Paulus wurde gegeben, die Verantwortung der Verkündigung des Evangeliums an die Heiden. Es war nicht jetzt so, dass Paulus sagte, okay, jetzt gehe ich mal zu den Israeliten und sage denen alles das, was der Petrus denen nicht gesagt hat. Und umgekehrt, darum ging es nicht. Als damals Petrus, oder vielmehr sagen wir ruhig Petrus, als der damals natürlich geheuchelt hat, okay, da hat Paulus schon ihn zurechtgewiesen vor allem. Es ging ihm aber um die Heiden, die ja nun die Leidtragenden waren bei dieser Heuchelei, wie wir uns das im Galaterbrief anschauen können. Aber als sich Paulus und Barnabas trennten wegen dem Knecht oder vielmehr wegen dem Markus, dem Verwandten von Barnabas, man liest nicht in der Bibel, dass die dann nachher irgendwo Paulus und Barnabas wieder zusammengearbeitet hätten. Die hatten ihre unterschiedlichen Bereiche, wo sie tätig waren. Der Markus, der hat allerdings später dann scheinbar dem Paulus gefolgt. Paulus schreibt dann nämlich, dass er in Markus einen sehr erfolgreichen und treuen Mitarbeiter hat. Wir wissen nicht zu dem Zeitpunkt, was mit Barnabas geschehen war. Aber es geht mir darum, deutlich zu machen, was unsere Verantwortung ist und was es nicht ist. Es ist nicht unsere Verantwortung, zu anderen Kirchen zu gehen und denen mitzuteilen, wie falsch sie liegen. Wir schauen auf uns. Nun, wir können hin und wieder Dinge sagen, wenn es darum geht, die Wahrheit zu verkünden und eben auch unsere Geschwister zu schützen, zu bewahren vor falschen Einflüssen. Und was ist dann die Verantwortung der Geschwister? Haben die auch eine Verantwortung? Wir haben viel über die Verantwortung der Predigerschaft gesprochen. Nun, in 1. Thessaloniker Kapitel 5 lesen wir die Verse 12 bis 13. Und das wird auch genauso erfolgen, wenn die Liebe Gottes in uns ist, in den Geschwistern ist. 1. Thessaloniker 5, die Verse 12 bis 13. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen, ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen und haltet Frieden untereinander. Tun wir das? Wir sind ja alle Geschwister. Tun wir das den anderen Geschwistern gegenüber? 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17. 1. Timotheus 5 und Vers 17. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Worte und in der Lehre. Tun Sie als Geschwister das. Und dazu gehört auch, dass man für die Predigerschaft betet. Und ich habe das des Öfteren gesagt. Und auch für mich ganz persönlich, wenn ich zum Beispiel ein auf Posten stehen Programm mache oder eine Predigt. Aber das gilt auch für die anderen Prediger und auch andere Redner, die sich vorbereiten und dann Botschaften geben. Wir brauchen ihre Gebete. Und letztendlich Hebräer Kapitel 13 und Vers 17. Und denken wir auch daran, der Satan, der geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wenn er verschlingen kann. Ja, wir müssen ihm widerstehen, aber wir brauchen auch da ihre Gebete, dass wir die Kraft haben, die Weisheit haben, die Erkenntnis haben, es auf richtige Weise zu tun. Hebräer 13, Vers 17, als die letzte Stelle heute, da heißt es, gehorcht euren Lehrern, Gemeindeleiter wird hier in der Anmerkung gesagt, mit anderen Worten, den Ältesten, den Predigern, und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, ich muss Rechenschaft geben über sie. Wenn mir etwas bekannt wird, habe ich eine Verantwortung zu handeln. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Das sind Ermahnungen, die wir alle beherzigen sollten. Wir lieben Gott von ganzem Herzen. Wir lieben den Nächsten wie uns selbst. Wenn wir das tun, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit uns sein. Denn es wird der Gott der Liebe sein, der Geist der Liebe in uns, die uns befähigt, Gott von ganzem Herzen zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Und so bedanke ich mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin noch ein sehr erbauliches Pfingstfest und dann bis zum nächsten Mal, euer Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.